Und jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext, Epheser 1, 4 bis 8, unter dem Thema das Ziel der Erwählung. Paulus schreibt hier weiter, wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Und er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesum Christum nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit. Das letzte Mal sprachen wir ja über die geistlichen Gaben in himmlischen Gütern, die uns durch Jesus Christus so reichlich zuteil geworden sind, dass wir mit Recht, wie der Apostel Paulus es sagt im Philipperbrief, auch sagen können, unser Wandel ist im Himmel. Weil nämlich die Geschenke, mit denen wir hier arbeiten, mit denen wir hier wandeln, alle aus dem Himmel kommen. Und wir haben uns ja auch deutlich gesagt, Gemeinde bauen, Gemeinde leben kann sowieso nur vom Himmel gestaltet werden. Ich habe gerade eine CD gehört, interessante Nachrichten drauf, dass ja je mehr der Mensch, auch der christliche Mensch, an Veranstaltungen gestaltet, geht der Glaube in unserem Land immer mehr zurück. Ja, da wurde unter anderem auch die Großveranstaltung Pro Christ und weiß ich was alles genannt, mit riesigem Aufwand. Und trotzdem geht alles zurück. Es steigt nicht an, das Christentum. Wird immer weniger. Und die Zahl, die ich da hörte, in den Großkirchen seit 1950 etwa oder so in den 50er Jahren, sind um 18 Millionen zurückgegangen. 18 Millionen, ja. Das ist ganz erstaunlich. Gemeinde Jesu kann nur gebaut werden vom Himmel her. Das müssen wir eindeutig immer wieder auch für unser eigenes Leben akzeptieren und annehmen. Wenn wir wollen, dass geistliches Leben in uns wirkt, zur Ehre Gottes, muss es vom Himmel her gesteuert sein. Wir können es nie machen. Wir haben nie das Potenzial in uns selbst. Die Gedanken mögen noch so gut sein, aber das kommt dann überein mit diesem Kinderlied, wo Verschiedenes aufgezählt wird. Und da heißt es, das sind gute Gedanken, doch besser noch ist, dass dein erster Gedanke heißt Jesus Christ. Ja, also die anderen Gedanken mögen ganz gut sein, aber sie taugen nicht, wenn nicht Jesus Christus an erster Stelle steht. Nur er ist der wirkliche Segner und der Geber der guten Gaben. Und in ihm sind wir miterwählt und wir sprechen ein wenig über die Erwählung, was das bedeutet. Erwählt zum Werk des Herrn. Erwählt dazu, dass wir heilig sein sollen, unsträflich vor ihm in der Liebe. Unsträflich in seiner Liebe, in seinem Wesen, das er selber ist und auch durch seinen Geist in uns gezeugt hat. Durch ihn und in ihm sind wir verordnet, Gottes Kinder zu sein, nicht mehr nur Menschenkinder, sondern Gottes Kinder, die also ein anderes Leben haben, einen anderen Standard in ihrem Leben, die nicht mehr nach menschlichem Standard arbeiten und leben, sondern nach göttlichem Standard. Das ist ein Unterschied. Ich habe das in Hannover auch so wieder mal angetönt. Zwei Stellen in der Schrift, auch hier im Epheserbrief am Ende, heißt es ja dann auch, zeugen ja davon, dass wir als Christen unseren Alltag nicht mehr als Mensch allein leben. Auch nicht die Arbeit, die wir versehen, einfach aus menschlichen Überlegungen, um Geld zu verdienen, sondern die Schrift sagt, Kinder Gottes tun das alles um Gottes Willen. Sie machen das nicht, weil sie selbst für sich was gewinnen wollen, sondern weil sie durch die tägliche Arbeit, da wo sie stehen, zeigen wollen, dass in Jesus Christus das Heil ist. Und darum soll sogar den wunderlichen Chefs noch besser gearbeitet werden als den freundlichen Chefs. Damit das Zeugnis Jesu rüberkommt, das ist der ganze Grund. Es geht nicht nur um das Geld, denn es steht dabei geschrieben, und wenn jemand so arbeitet, um Gottes Willen, dann wird er auch kriegen, was er braucht. Ja, da braucht er sich gar nicht drum mühen. Braucht gar nicht auf die Straße gehen und streiken, damit er mehr Lohn kriegt. Der Herr gibt, was der Einzelne bedarf, wenn er nur treu ihm dient. Der Leib Christi, die Ekklesia, also die herausgerufene Gemeinde aus der Welt, ist ja dieser Leib in seiner Bestimmung vorerwählt worden. Dieser Leib, die Gemeinde. Gott selbst hat die Art der Erlösung, wie die Menschen erlöst werden sollen, und das Gefäß für die Erlösten, darin ihm die Erlösten dienen sollen, also die Gemeinde, und die Person zur Erlösung vorherbestimmt. Keiner konnte die Art, wie der Mensch erlöst werden soll, festlegen. Das hat Gott vorherbestimmt, schon vor Grundlegung der Welt. Er hat genau das Gefäß, in dem die Erlösten zu finden sind, vorherbestimmt und die Person in seinem Sohn. Diese Form der Erwählung und der herausgerufenen Gemeinde aus den Nationen ist ein göttliches Geheimnis. Ein Geheimnis, was niemand studieren kann, und darum beißen sich auch viele die Zähne daran aus und entwickeln Lehren darüber, die sie verstehen können, die aber falsch sind. Es ist und bleibt ein Geheimnis. Paulus und die anderen Apostel durften aber diese Tatsache, dieses Geheimnis insofern aussprechen, ohne dabei den wahren Ursprung erklären zu können und zu müssen. Das Geheimnis bleibt ein Geheimnis der Erwählung dieses Gefäßes. Es ist eine göttliche Tatsache, die zur Erklärung den Menschen nicht gegeben ist. In Vers 4 haben wir gelesen, wie er, also Gott, uns denn erwählt hat durch denselben, das heißt durch Jesus Christus. Gott uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Durch Jesus Christus erwählt worden, ehe der Welt Grund gelegt wurde, das heißt, bevor die Schöpfung entstand, legte Gott die Art, das Gefäß und die Person zur Errettung der Seelen fest. Das kann keiner von uns verstehen. Wir waren noch gar nicht geboren. Die Welt gab es überhaupt noch gar nicht. Und doch legte Gott bereits den Plan der Errettung fest. Es war schon alles festgelegt, wie es geschehen soll, wenn die Schöpfung stattgefunden hat, wenn die Menschen dann auf der Erde geboren werden, wie sie gerettet werden können. Das war schon festgelegt. Darum sagte der Herr zu den Jüngern in Johannes 15, Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, ihr nicht. Ich habe euch erwählt. Das heißt, wenn Jesus spricht, dann spricht hier Gott, der alles zurechtgebracht hat und vorbereitet hat und erwählt hat. Kein Mensch hat diesen Heilsweg bestimmen können, mitbestimmen können, mit beeinflussen können. Kein Mensch. Es wurde zwar immer wieder versucht, bis zum heutigen Tag versucht man das ja, Heilswege aufzuzeigen, die man versteht, aber die funktionieren nicht. Den Heilsweg, der uns selig gemacht hat, ist allein von Gott gewählt und erwählt worden. So liegt es also nicht an jemandes Wollen oder Laufen, und hier müssen wir diese Worte einfügen, Wollen oder Laufen, die Erlösung der Seele zu bewerkstelligen, sondern an Gottes Erbarmen, dadurch, dass er das vorbereitet hat. Das war sein Erbarmen, schon vor der Schöpfung, dass er dieses Gefäß des Heils schon ersehen hat in der Gemeinde, wodurch die Seelen, die da kommen werden, gerettet werden sollen. Hätte sich Gott vor Grundlegung der Welt nicht erbarmt, das können wir eigentlich gar nicht denken, aber wir können es versuchen. Hätte sich Gott vor Grundlegung der Welt nicht erbarmt, unserer Seele und unsere Seele aus den Fängen des Satans und den Zwängen des Satans zu befreien, gäbe es keine Schöpfung. Denn die Schöpfung ist darum gemacht worden, weil sich Gott erbarmt hat. Weil er sich erbarmte und hatte einen Rettungsplan mit den Seelen, die auf diese Erde kommen sollten. Es gäbe also keine Schöpfung der Erde. Es gäbe kein ausgesondertes Volk Israel, ein Dienstvolk. Bis zum heutigen Tag ist es ja ein Dienstvolk und wird wieder voll eingesetzt werden zur Zeit des tausendjährigen Reiches. Es gäbe keine Gemeinde Jesu auf Erden. Es gäbe keine Erlösten im Himmel. Wenn sich nicht Gott vor Grundlegung der Welt erbarmt hätte, um Seelen retten zu wollen. Die Erwählung ist aber eine gemeinschaftliche und das müssen wir mit beachten dabei. Diese biblische Wahrheit von der Vorhererwählung des Gnadengefäßes der Gemeinde. Vorhererwählung, Gnadengefäß der Gemeinde. Wirft ja unter den Gläubigen immer wieder kolossale Probleme auf. Diese entstehen, weil der Mensch glaubt, Gottes Wege und Ratschlüsse genau nachvollziehen zu können. Das ist ja eine große Vermessenheit, ja, das, Gott auskundschaften zu wollen, genau wissen zu wollen, was er tut und denkt. Nein, das können wir nicht. Und jeder Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Auch die Berechnung, wann Jesus wiederkommt, ist zum Scheitern verurteilt. Denn der Herr sagt eindeutig, auch in Jesaja 55 schon, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Die kommen nie zusammen. Meine Wege sind auch nicht eure Wege. Ja? Kommt nie zusammen. Also wir sollten nie versuchen, Gott auszukundschaften. Wir sollten nur darum bitten, dass wir das verstehen, was unser Leben zu seiner Ehre voranbringt. Das reicht. Und das ist viel, wenn wir das mitkriegen. Wir brauchen noch nicht mal wissen, was das Leben des anderen voranbringt. Ist gar nicht nötig. Das Geheimnis, wie unser Leben vorankommt, das ist wichtig. Und dann haben wir alles schon gehört, was auf dieser Erde zu hören sein soll. Durch Undemut allerdings verläuft sich der Mensch leicht in zwei Extremlösungen über dem Problem Erwählung. Die einen neigen zur Passivität im Glauben, weil sie alles als vorherbestimmt Gott überlassen wollen. Er hat sowieso alles vorherbestimmt. Also, was sollen wir denn da machen? Er hat bestimmt was vertun, was verlassen sollen. Wir legen die Hände in den Schoß. Aktive Evangelisation oder Zeugnis von der Gnade Gottes ist darum überhaupt nicht nötig, weil der von Gott Erwählte ihn sowieso findet. Und wer ihn nicht erwählt, wen er nicht erwählt hat, der findet ihn nicht. Was kann ich dazu tun? Gar nichts. Ja, das ist die eine Seite. Das haben wir nach unserer Bekehrung auch von manchem gehört. Ja, ihr habt die Gnade, dass ihr glauben könnt. Ja. Wir nicht. Also braucht ihr gar nicht mit mir mehr reden. Ja, das ist ja, das hat Gott einfach so gemacht und daran kann man nichts ändern. Deswegen brauchen wir nicht evangelisieren. Diese Passivität, den Glaubensweg an Jesus zu bezeugen, also nicht mehr zu bezeugen, bezieht sich dann auch auf die persönliche Heiligung, weil man das ja auch dem Herrn überlässt. Man sagt dann, wenn Gott mir meine Ichsucht oder meine Lieblosigkeit, meine Unversöhnlichkeit und andere sündliche Prägungen nicht wegnimmt, na ja, was kann ich dafür? Dann muss das eben so weitergehen. Das ist die eine Seite. Man delegiert alles zu Gott. Wenn er das bei mir nicht macht, dann was soll ich denn da machen, ja? Somit delegiert man also die Unwilligkeit zur Heiligung des Wesens in Gottes Willen. Die andere Seite ist ja, dass die Gläubigen meinen, Gottes Sinn der Erwählung verstanden zu haben und dazu sagen, dass alle Menschen um jeden Preis zur Seligkeit gezwungen werden. Ihnen sind dann alle Mittel recht, um den Nächsten selig zu machen. Auch die, die nie selig werden. Nicht? Man geht da umher und man evangelisiert und macht die gläubig und da noch ein Nachdruck und der hat das zu verstehen. Dabei verlaufen sie sich zurück in das Wesen der Welt. Sie probieren alles aus, aber sie sagen, die Methode funktioniert nicht, aber dann müssen wir noch eine andere machen. Ja, was trinken die gerne? Tee, Kaffee, Coca? Ja, dann gehen wir den Coca. Ja, man sucht einfach in der Welt angenehme Dinge in der Hoffnung, sie irgendwie gläubig zu machen. Das ist auch ein Extrem. Und das stimmt also auch nicht. Denn wir können die nicht gläubig machen, die nie selig werden. Die können nie selig gemacht werden. Und es gibt viele, die nicht selig werden. Und da können wir machen, was wir wollen. Da können wir uns stundenlang in eine Teestube setzen mit denen, die werden nie selig. Weil das nicht unsere Arbeit ist. Wir können keinen retten, wir können aber auch keinen in die Verdammnis schicken. Die Erwählung der Gemeinde ist eine gemeinschaftliche, das müssen wir verstehen. Gott bestimmt nicht die einzelne Seele dabei in der Erwählung zur Verdammnis oder zum ewigen Leben, sondern legte das Gefäß und den Weg darin zum ewigen Leben aus der Gnade fest. Er hat eine gemeinschaftliche Erwählung im Sinne der Gemeinde erwählt, aber nicht den Einzelnen. Zum Beispiel wurde Israel ja als Volk, als ganzes Volk zum Heilsgefäß erwählt. Aus diesem Gefäß sollte ja der Gerechtigkeitsmaßstab vor der Welt aufgerichtet werden, das Gesetz. Nicht? Dreimal hat Israel ja die Gelegenheit, nach Israel zu kommen. Und jedes Mal im Auftrag Gottes. Und jedes Mal geschieht Gewaltiges. Das erste Mal, als sie aus Ägypten ins Land Kanaan kamen, was sie einnahmen sollten, brachten sie der ganzen Welt die Gebote vom Sinai. Maßstab Gottes. Das gab es durch kein anderes Volk, nur durch dieses. Das zweite Mal, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurück in das Land Israel kamen, was brachten sie? Der ganzen Welt den Heiland. Jesus wurde geboren. Wurden sie wieder rausgeschickt aus dem Land. Jetzt kommen sie das dritte Mal zurück in dieses Land und sie werden der Welt die Ankunft des Messias zum Friedensreich bringen. Ja? Es ist also ein Volk, ein Gefäß, ein Segensgefäß für die ganze Welt, was Gott erwählt hat. 5. Mose 7, Vers 6 steht es ja, dass Gott dieses Volk, das Kleine, zu seinem Volk des Eigentums erwählt hat. Und trotzdem ist nicht jeder Israelit deswegen ein Kind Gottes und gläubig. Paulus schreibt das auch in Römer 9 und sagt, nicht alle, die von Israel sind, sind deswegen auch Gottes Kinder oder Abrahams Same im guten Sinne, sondern die da glauben. Also der Einzelne ist nicht in das Gefäß eingezwungen und weil ich ja eben doch als Israeli geboren bin, deswegen bin ich automatisch gläubig, dann bin ich automatisch errettet. Das ist nicht so. Das Gefäß hat Gott erwählt, nicht den Einzelnen bestimmt. Ich lese mal Römer 9, 6 bis 7. Da heißt es, aber nicht sage ich solches, als ob Gottes Wort darum aus sei, denn es sind nicht alle Israeliter, die von Israel sind. Auch nicht alle, die Abrahams Same sind, sind darum Kinder, sondern in Isaak soll dir der Same genannt werden. Also die Entscheidung des Einzelnen, ob er in diesem Gefäß Gott zur Ehre leben will, wird von diesem gefordert und ist ihm überlassen. Er wird nicht automatisch als Erretteter geboren, als Kind Gottes. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Hier ist die Gemeinde als Gefäß erwählt. Das auserwählte Geschlecht, Petrus schreibt ja an die gläubige Gemeinde, die an Jesus Christus glauben, in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Da sind ja jetzt in der Gemeinde nicht nur Juden drin, die gläubig geworden sind, ja auch Heiden drin. Gemeinde besteht ja nicht nur aus Juden, sondern auch aus Heiden. Und hier ist wieder das Gefäß der Gemeinde erwählt, aber nicht der Einzelne der da drin ist, die Verantwortung zur Entscheidung für die Gnade Gottes im Leben des einzelnen Israeliten oder des Gläubigen bleibt bestehen. Das Gefäß ist erwählt vor Grundlegung der Welt, aber nicht die einzelne Person. Denn wer an den Sohn glaubt, wird selig, und wer nicht glaubt, wird verdammt. Wird verdammt. So steht es in Markus 16,16. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Hier ist also keine Prädestination, sondern hier ist eine Einladung für das prädestinierte Heilsorgan, Gemeinde, vorhanden. Das hat Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt. Diesen Weg konnte keiner verändern, da konnte auch keiner mitarbeiten, sondern den hat Gott festgelegt. Jesus Christus selbst war ja vor Grundlegung der Welt schon dabei. Er war immer dabei, der Sohn Gottes. Er hat ja mitgearbeitet, um diese Welt zu schaffen und sein Ja-Wort zu sagen zu dem, was dann auf dieser Welt geschehen soll. Unser menschliches Denken fängt ja meistens erst beim Paradies an. Die Welt ist entstanden, war alles gut und jetzt kam die Sünde, haben unsere Ureltern gesündigt und wir müssen es ausbaden. Wir sind dankbar, dass wir uns jetzt bekehren können. Das ist unser menschliches kurzes Denken, zeitliches Denken. Aber Gottes Denken geht viel weiter. Bevor die Erde bestand, dachte er schon an uns. Dachte er schon an die Erlösung. Jesus Christus war da. Jesus, der Sohn Gottes, war immer schon beim Vater, so wie der Geist immer schon beim Vater war. Wir lesen in 1. Mose 1, 2, nicht, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes, der schwebte über den Wasser. Er war schon da. Ja, war alles schon da. Jesus gab sein Ja-Wort zu dem Weg der Erlösung und diesem Gnadengefäß Gemeinde für die Erlösten. Der Sohn Gottes wird uns ja auch im Neuen Testament, im Korintherbrief, dann als die Weisheit vorgestellt. Die Weisheit. Er ist uns zur Weisheit gemacht. Und als diese Weisheit spricht er bereits schon im Buch der Sprüche, in Sprüche 8 davon. Und da heißt es ja, die Weisheit, die Klugheit lässt sich hören. Vers 22, der Herr hat mich gehabt am Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, war ich da. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang, vor der Erde. Vor der Erde, da die Tiefen noch nicht waren, da war ich schon geboren, da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen, ehe denn die Berge eingesetzt waren, vor den Hügeln war ich geboren, da er die Erde noch nicht gemacht hatte und was darauf ist, noch die Berge und den Erdboden. Und Vers 30 weiter, da war ich der Werkmeister bei ihm und hatte meine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit und spielte auf meinem Erdboden, seinem Erdboden und hatte meine Lust bei den Menschenkindern. Also der Sohn war schon immer da. Und darum gab er also bereits schon für das, was da kommen sollte, sein Ja-Wort. Er, der uns zur Weisheit gemacht ist, der uns in unserem Leben diesen Weg führen soll, der zum Himmel gelangt. Diesen Auftrag, die Erwählung der Gemeinde anzunehmen, bestätigte Jesus also schon lange, bevor er überhaupt in diese Welt kam. Die Schrift bestand schon 1000 Jahre, bevor er geboren wurde, hat er gesagt, ich komme, ich mache das. Ich sage das mal so einfach. Ich mache das, was sich der Vater vorgenommen hat. Psalm 40, Vers 8 und 9. Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich komme, ich mache das. Das, was du vor Grundlegung der Welt festgeschrieben hast. Und beim Eintritt in den sichtbaren Heils- und Erlösungsdienst für uns bestätigte unser Herr dies dann auch, diese Erwählung Gottes, des Vaters. Indem er zum Beispiel sagte, drei Stellen, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat. Was er im Willen vorher festgelegt hat, bin ich gekommen und mache das jetzt. Ja, ich mache das jetzt. Oder in Johannes 6, 38, ich bin vom Himmel gekommen. Warum? Um das zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Nämlich der himmlische Vater. Es ist ja auch erschreckend, wenn man die Statistik hört über die Theologen unserer heutigen Zeit auch, also dass ja mindestens 20% überhaupt gar nicht glauben, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn, gar nicht mehr. Viele Bibelschulen lehren das auch nicht mehr. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Aber Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen, interessiert kein mehr. Steht ja bloß in der Bibel. Ich denke das anders. Wie vermessen ist der Mensch, ja? Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen, zu tun den Willen des, der mich gesandt hat. Und andere sagen, stimmt nicht, er ist in Nazareth geboren, von der Jungfrau Maria, gezeugt von Josef. Ja. Wir müssen das wirklich tiefer beherzigen, auch bei uns, dass uns das nicht geraubt wird. In Matthäus 26, 39 spricht eben dieser Sohn Gottes über dem, was vor Grundlegung der Welt schon, ich sage es mal, verabredet worden ist. Wir schaffen die Welt, die Erde und lassen die Seelen hier geboren werden. Dem Menschen wurde eine lebendige Seele eingehaucht, im Gegensatz zu den Tieren. Ein lebendiger Odem, dass der Mensch eine lebendige Seele war, die sich dann entscheiden sollte, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Matthäus 26, Vers 39 zum Beispiel und auch 42. Da sagt der Herr im Blick auf den Kelch, den er trinken sollte, nämlich den Tod am Kreuz für uns sterben, nicht wie ich will, sondern wie du willst. So wie das verabredet ist, wie du willst. Und in Vers 42, wenn es ja nicht anders möglich ist, es geschehe in jedem Falle dein Wille, der Wille, der schon vor Grundlegung der Welt da war, die Erwählung des Gefäßes, die Erwählung der Person, die Erwählung der Art der Erlösung, dein Wille geschehe. Und das Ziel nun dieser Erwählung des Gefäßes und derer, die da drin sind in diesem Gefäß, hat Gott auch festgelegt. So haben wir es gelesen, gerade am Anfang des Epheserbriefes. Dass das Ziel nämlich Heiligkeit und Unsträflichkeit ist. Das ist also die neue Aufgabe für die Erlösten, die da drin sind. Die sind nicht mehr verordnet, irgendeinen saloppen Spaziergang durch die Welt zu üben, sondern Heiligkeit, Unsträflichkeit soll in ihnen äußerlich auch wachsen und in ihnen durch den Geist vorhanden sein. Das Ziel also der erwählten Gemeinde und dadurch erwählten Glieder des Leibes Jesu soll das Leben in dieser Heiligung sein. Zur Darstellung, und es hat ja auch einen Sinn, zur Darstellung der Gnade Gottes, dass die Gnade Gottes dadurch gepriesen wird, zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Man muss das ja in Beziehung setzen, nicht so einfach herausgreifen, immer so ein kleines Wörtlein, sondern Beziehung. Wozu? Zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Das ist der Auftrag der wiedergeborenen Kinder Gottes. Zum Lobe seiner herrlichen Gnade zu leben. Nicht zu der eigenen Gnade oder dem eigenen Können oder dem eigenen Denken oder der eigenen Gemeinde oder sowas. Zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Alles soll fixiert sein nur auf den Geber dieses neuen Lebens. Das andere interessiert, ich sage es mal so für mich, Gott überhaupt nicht. Was nicht zum Lobe seiner herrlichen Gnade stattfindet, interessiert ihn gar nicht. Damit hat er nämlich gar nichts zu tun. Er hat ja alles gespendet für dieses Loben und Preisen, damit das in seinem vorerwählten Gefäß Gemeinde stattfindet. Das hat er festgelegt. Die Darstellung also der Gnade Gottes, damit dadurch auch die Einladung an die Menschen ausgeht, diese anzunehmen. Es ist zwar eine faule Ausrede von denen, auch von Nietzsche damals, der sagt, wenn die Christen Erlöster aussäen, dann würde er vielleicht sich auch bekehren. Das ist eine faule Ausrede, jeder kann sich selber an Gott wenden. Aber in gewisser Hinsicht hat er insofern recht, dass man das doch bei den Christen sehen sollte. Sehen sollte. Wenn wir immer nur mit einem Jammergesicht umhergehen, dann kann man die Erlösungsgnade überhaupt nicht sehen. Wenn wir aber in Schwierigkeiten stecken und dennoch zuversichtlich durchgehen, dann wachen die anderen auf und sagen, sag mal, was ist denn bei dir los? Wie machst du denn das? Wie kommst du da durch? Verstehen wir? Und dann fragen sie nach. Und dann können wir sagen, ja, das ist das neue Leben aus Jesus Christus, seine Gnade, die uns da freigemacht hat. Die Menschen beobachten uns sehr stark, mehr als wir es annehmen. Wir haben das persönlich oft erlebt, dass nach Jahren Leute kamen und haben Punkte angegriffen, die sie vor einigen Jahren bei uns gesehen haben, also positiv oder auch negativ. Haben wir gar nicht gewusst, dass die das mitgekriegt haben. Die haben das mitgekriegt. Ja. Und so werden wir wirklich ständig beobachtet von der sichtbaren Welt, aber in erster Linie auch von der unsichtbaren Welt, Tag und Nacht. Tag und Nacht beobachtet, ja. Also etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das ist also sehr wichtig, dass wir das für uns beherzigen. Und dadurch ja auch die Bereitschaft, und das soll ja auch in dem Leben der Gemeinde, Epheserbrief ist ja, handelt sich ja um die Gemeinde, den Leib Christi, die Bereitschaft auf die Wiederkunft des Herrn soll aktiv da sein. Ich habe so manches seelsorgerliche Gespräch geführt, wo dann jung oder auch älter jemand kam, du, ich muss unbedingt mit dir beten. Ich freue mich nicht auf die Wiederkunft Jesu. Ich hoffe, dass er noch nicht kommt. Aber in der Bibel ist doch anders geschrieben. Ich soll mich doch freuen. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung bei mir. Ja, da ist was nicht in Ordnung. Du sollst dich heute freuen, wenn der Herr dich heute ruft. Du sollst dich freuen, in die Ewigkeit kommen zu dürfen, nicht zu müssen. Zu dürfen. Das soll in der Gemeinde Jesu vorherrschen, diese Freude, diese Hoffnung. Wir haben ein Leben, was nicht aufhört. Die Aufnahme in das Reich der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Dass wir sollen heilig und unsträflich sein in der Liebe Gottes. Das ist der Auftrag, von dem der Herr Jesus auch im Matthäusevangelium schreibt, Licht der Welt, Salz der Erde. Licht der Welt, Salz der Erde. Unser Bruder Rainer ist ja immer so plastisch. Wir hatten ein Nachgespräch in Hannover mit den Brüdern und Schwestern. Und da hat er so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und auch von früher, darf ich einfach mal so sagen, ja, dass er dann so mit dem Hammer oder mit der Keule umhergelaufen ist, ja, um den anderen Licht und Salz zu sein, der Erde. Dann sagten die, was, ja, ach so einen kleinen Stock, nee, sagt er, so einen richtigen Balken, den hatte ich schon über der Schulter und dann immer rauf damit und du musst dich bekehren und so weiter, ja. Das ist nicht Licht und Salz, das ist nicht Licht und Salz, ne. Das hat er da bekannt, deswegen öffentlich hast du es gesagt, darf ich es auch sagen, sondern Licht und Salz ist der Lebenszustand, in dem wir uns befinden. Das ist Licht und das ist Salz. Das ist Würze. Auch in unserem Familienkreis war es früher so, dass wir gerade am Anfang des Glaubens sehr angefochten worden sind, mitten aus der Familie. Es ging in einer Stelle sogar bis zur Anzeige über unser Familienleben. Aber später sagten dieselben Leute, macht weiter so. Macht weiter so. Licht und Salz ist nicht Wort allein, sondern ist Leben. Und das wird hier im Epheserbrief so ausgebreitet, ja, dass wir sollen heilig und unsträflich sein in seiner Liebe. Und das andere, das zweite, ist eben die Bereitschaft auf die Entrückung. Einmal Zeugnis, Licht und Salz der Erde, der Welt und bereit sein auf die Entrückung zur Zeit der letzten Posaune. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 4, 16. Da heißt es ja dann, dass der Herr mit der Stimme des Erzengels herniederkommen wird und der Posaune Gottes, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst, und wir werden verwandelt werden. Plötzlich. Ja, so steht es in dem Korintherbrief, 1. Korinther 15. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Der allmächtige Gott und Herr hat also alles vorausschauend schon gesehen, gewusst und gesehen, wie es werden wird. Das ist auch das Wunder der Gnade. So wie es ja im Psalm 139, viele lieben ja für sich persönlich, und ich bestätige, das ist auch wirklich wunderbar, das zu lesen, diesen Psalm 139. Manche kennen gar kaum einen anderen, aber den kennen sie, weil es da um ihr Leben, wie das gemacht worden ist und so weiter, ja, sich handelt, und dass es eigentlich gut gemacht worden ist. In Vers 14 bis 16 heißt es hier: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht war, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner da war. Das ist das Wunder der Gnade. Heiligung ist auch mit Gehorsam zusammenzusehen. Das Wunder der Gnade Gottes in Jesus soll uns, die wir wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, also nicht nur Hoffnung schlechthin, vielleicht komme ich in den Himmel, vielleicht komme ich nicht in den Himmel, sondern lebendige Hoffnung heißt, ich komme in den Himmel. Das weiß ich. Kann mir gar keiner nehmen. Ich weiß es. Ja, zu wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung auf das ewige Leben im Reich Gottes in stetiger Anbetung vor dem Thron unseres Herrn. Diese Wunder, das Wunder der Gnade soll uns dahin bringen, dass wir dann zu einer kontinuierlichen, stetigen Anbetung vor Gott plötzlich vor seinem Thron stehen. In dieser Herzenshaltung wird also offenbar, wozu uns Gottes Wille in der Erwählung verpflichtet: Heiligkeit, Heiligung vom alten Wesen, Gehorsam gegen das Wort des Herrn. Also das ist nicht nur eine Möglichkeit für Kinder Gottes, sondern es ist Auftrag. Das müssen wir auch wissen. Das kann ich mir nicht aussuchen. Na ja, vielleicht machen ein bisschen Heiligkeit, ein bisschen Heiligung, nicht, und so. Mal ein bisschen Gehorsam, vielleicht heute ein bisschen, das andere lassen wir mal anstehen für übermorgen. Nein, was ich heute weiß, muss ich heute tun. Es geht nur immer um heute. Das heißt ja konkret, abgesondert sein und bleiben für Gott in Jesus Christus. Das Wort abgesondert kommt oft in der Schrift vor. Das Volk Israel musste so stark abgesondert sein, es durfte auch niemand aus anderen Völkern heiraten. Sie haben es leider oft gemacht, zu ihrem Schaden. Aber durften sie nicht. Abgesondert für Gott allein. Und die Gemeinde, das Gefäß, ist auch abgesondert für Jesus allein. Darum sagt der Herr Jesus Folgendes in Johannes 15, Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, dann hätte ja die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, das heißt abgesondert, denn ich habe euch von der Welt erwählt, abgesondert für mich, darum hasst sie euch. Darum hasst euch die Welt, weil ihr abgesondert seid. Ihr geht nicht mehr mit ihnen zusammen, obwohl das ja viele Christen versuchen, aber das geht nicht. Wer wiedergeboren ist, ist abgesondert von der Welt. Und darum werden wir von der Welt automatisch gehasst, weil ja die Welt, die nicht abgesondert ist für Gott, sondern gegen Gott ist, das nicht ertragen kann, was in den Christen vorgeht, die auf der Seite Jesu stehen. Jesus sondert also die Seinen, die Gemeinde, derart von der Welt ab, dass diese sogar gehasst werden. So stark sondert er sie ab. Hätte er sie nur so ein wenig abgesondert, vielleicht so 10% und 90% noch mit der Welt, hätten die gesagt, na, ist nicht so schlimm, dann seid ihr immer noch von uns. Aber er sondert sie so 100% ab, dass da überhaupt keine Brücke mehr ist und dass Gemeinde Jesu für die Welt Feinde geworden sind. Darum hasst euch die Welt, so wie sie den Herrn selbst gehasst haben und hassen. Gemeinde und Welt haben keine Wesensgemeinschaft, überhaupt nicht. In 2. Korinther 6, Vers 14 steht ja darum, zieht nicht an dem fremden Joch mit den Ungläubigen. Und dann geht es ja weiter, denn was hat denn ja die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit zu tun? Ihr seid abgesondert in Christus, in diesem Gefäß. Hat gar nichts mehr miteinander zu tun. Es gibt keine Wesensgemeinschaft. So wie Jesus keine Wesensgemeinschaft mit dem Teufel hat. Da gibt es überhaupt nichts Deckungsgleiches. So hat Gemeinde Jesu, die Wiedergeborene, keine Wesensgleichheit mit dem Wesen dieser Welt. In keinem Punkt. Darum sind sie so gegeneinander. Der Teufel ist gegen Gott nach wie vor. Und die Welt ist gegen das Gefäß Gemeinde, was Gott erwählt hat. Darum auch im Kapitel 7 vom Korintherbrief diese Ermahnung in Vers 1, wo Paulus sagt, darum, weil das so ist, lasst uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Ich lese das mal. 2. Korinther 7. Dieweil wir nun solche Verheißung haben, meine Liebsten, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches, das ist der äußere Mensch, und des Geistes, der inwendige Mensch, uns reinigen. Also wir merken, Geist und Leib in Wahrheit haben nicht mehr dieselbe Dimension wie die Welt. Ich habe vorhin ja so etwas gesagt über den Arbeitsablauf eines Christen. Er ist anders als der Arbeitsablauf eines Weltmenschen. Das Motiv und der Sinn ist ein anderer. Lasst uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in dem Gefäß Gemeinde in der Furcht Gottes. Hierbei ist also die Heiligung des äußeren Menschen sonderlich gemeint, denn diesen Unterschied muss ich kurz noch erklären. Der innere Mensch der Seele ist durch das Opfer Jesu ein für allemal hundertprozentig geheiligt. Das kann man nicht mehr verbessern. Man kommt auch an dieses Geschenk des Lebens nicht heran, um es zu verschlechtern. Der Herr Jesus sagte, der mit dem Vater vor Grundlegung der Welt dieses Gefäß, ich sage es mal so, besprochen hat, Gemeinde, diesen Erlösungsweg. Er sagt, ich heilige mich selbst für sie. Und da, wo Jesus sich geheiligt hat, im Blick auf das ewige Leben für uns, kommt kein Mensch mehr heran. Unantastbar, unantastbar. Darum steht auch im Hebräerbrief, in Hebräer 10, 10 und 14, in diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal. Oder mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Der Stellung nach ist also der Gläubige vor Gott vollkommen, braucht es überhaupt nichts mehr hinzuzutun. Aber dem äußeren Leben nach hinkt er hinterher. Er wird zwar bezeichnet, wie Paulus das im Anfang der Briefe immer schreibt, als Heilige, was auch stimmt im Geist, aber der Erfahrung nach des äußeren Wesens stimmt es noch nicht. Wir können uns dieses Beispiel vor Augen führen. Wenn ein Sklave früher von einem König zum Beispiel freigekauft und adoptiert wurde, wurde er ein Königssohn. Er war vorher Sklave, dann war er Königssohn. Er hat die unangefochtene Stellung eines Königskindes bekommen und eingenommen. Da kann keiner mehr dagegen reden. Er ist adoptiert, ist ein Königssohn. Aber er war vorher Sklave und kennt noch nicht das Wesen, wie man als Königssohn lebt. Das muss er noch erst lernen. Aber der Stellung nach ist er unanfechtbar. Er ist Königssohn. Darum lesen wir auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, 9 bis 10, zieht jetzt den alten Menschen aus. Ihr müsst auch als Königssöhne jetzt leben. Zieht den alten aus mit seinen Werken und den neuen an. Und wie ist der neue gestaltet? Der neue sieht aus wie Jesus, steht hier. Ebenbild Jesu. Den zieht jetzt an. Denn das ist der König. Ihr seid Königssöhne. Und jetzt müsst ihr aber auch so leben. Und das ist der Weg der äußeren Heiligung. Dazu sind wir berufen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das Wort der Bibel zeigt uns ja die Notwendigkeit in unserem Leben auf, wo die Veränderung stattfinden soll. Allein dieses Wort aus dem Kolosserbrief, das müssen wir uns gerade noch sagen. Alles, was ihr tut mit Worten, Werken, tut im Namen des Herrn Jesu. Tut als Königskinder. Und jetzt gibt es gewisse Dinge, da merken wir, können wir gar nicht. Jetzt wollen wir den anderen anblaffen, mit ihm streiten. Soll ich das im Namen Jesu tun? Geht gar nicht. Also müssen wir es lassen, wenn es nicht geht. Ne? Aber alles, was wir tun können im Namen Jesu, das sollen und dürfen wir tun. Die Heiligung, und das ist das Dritte, wir haben drei Formen. Einmal die Heiligung, die vollkommene, inwendig. Dann die Heiligung des äußeren Menschen. Und der dritte Aspekt ist die Heiligung zur Vollkommenheit, wenn wir abberufen werden. Wenn wir abberufen werden, dann haben wir auch die äußere Heiligung vollkommen erreicht. Denn ohne Flecken und Runzel werden wir dann vor dem Herrn stehen, weil wir ihn sehen. Nicht nur ihn sehen, sondern wir sehen, wie er ist. Er ist nämlich so, wie Gemeinde Jesu sein sollte. So ist er. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich, wie ich bin. Und wenn ich in den Himmel komme und die Unvollkommenheiten äußerlich auch abfallen, dann sehe ich, was ich durch Jesus bin, weil ich ihn sehe, wie er ist. Ihn kann ich dann sehen. Er ist das Spiegelbild dessen, was er in mir gezeugt hat. Wir sind dann völlig zum Lob seiner herrlichen Gnade, durch die er uns angenehm gemacht hat in dem geliebten Sohn Jesus Christus. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung aller Sünden, die Erkenntnis der Wahrheit in allerlei Weisheit und Klugheit im Geist. Ja, dann können wir sagen, unser Wandel ist im Himmel. Soweit zu dem Thema Erwählung des Gefäßes der Gemeinde und was darin stattfinden soll.